Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sich darüber Gedanken zu machen, wann wir den nächsten Crash am Aktienmarkt sehen, ist sicherlich ein spannendes, aber relativ aussichtsloses Unterfangen. Darüber nachzudenken, wann diese vergleichsweise hoch bewerteten Aktienmärkte in eine Phase der Korrektur übergehen, also der sinkenden Kurse, das ist schon sehr viel spannender. Und es gibt einen Indikator, der dafür spricht, dass es demnächst soweit sein könnte. Legen wir los. Nassim Taleb hat in seinem Buch The Black Swan sehr schön beschrieben, dass es praktisch keine zuverlässige Methode gibt, einen Crash am Aktienmarkt zu antizipieren. Niemand sieht also einen Crash hervor. Hin und wieder gelingt es jemandem eher zufällig, dass genau dieser Crash in eine Zeit hineinfällt, in der er zumindest mal sinkende Aktienkurse prognostiziert hat. Der Trick der allermeisten, die dann auch schnell diese Gelegenheit nutzen, um ein Buch zu schreiben, sollen sie, ist ja durchaus spannend und unterhaltsam, der Trick ist, einfach immer wieder einen Crash vorherzusehen. Es gibt einige wenige, die zumindest die Perioden ganz gut einordnen könnten. Das sind dann die Superstars der Börse. Tatsächlich haben die dann, aus welchen Gründen auch immer, oft sehr wenig mit der Geldanlage zu tun. Aber man kann ja auch nicht beides machen. Geld anlegen, andere bei der Geldanlage vielleicht beraten, einen Fonds führen und dann auch noch Bücher schreiben. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also, ich denke, wir sind uns darüber einig, dass auch die künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist, weil einfach derart viele Faktoren, insbesondere psychologische Faktoren, am Ende des Tages dazu führen, dass Kurse nicht einfach korrigieren, sondern in einen Crash übergehen. Die Ursache dafür sind Ereignisse, die noch kurz zuvor niemand hat kommen sehen. Was man allerdings vorhersehen kann, in Anführungszeichen, zumindest aber gibt es hier einige sehr verlässliche Indikatoren, sind Rezessionen. Und Rezessionen gingen in der Vergangenheit durchaus mit fallenden Aktienkursen einher. Allerdings in der Regel meist nicht in dem Moment, in dem die Rezession entsteht, sondern und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wir reden über den verlässlichsten Rezessionsindikator überhaupt. Und das Schöne ist, er ist auch noch einer der einfachsten und nachvollziehbarsten. Claudia Sam hat den Sam Rule Recession Indicator erfunden. Ja, schließlich trägt das Ganze ihren Namen, also kann man das vielleicht so sagen. Es gab einige andere, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, aber in der Einfachheit, muss man sagen, hat sie hier wirklich etwas geschaffen. Man kann sich diesen Sam Rule Recession Indicator, ja, der Name könnte noch ein bisschen cooler sein, aber anyway, Hauptsache er funktioniert, man kann den sich auch real-time anschauen und deswegen werde ich den Link zu diesem Real-Time Sam Rule Recession Indicator hier mal in die Shownotes reinstellen. Er verändert sich nicht börsentäglich und das hängt damit zusammen, wie dieser Rezessionsindikator entsteht. Ich werde dann selbstverständlich hier gleich im Fazit auch noch darüber sprechen, was ich glaube, wann diese Rezession zu fallenden Aktienkursen führen könnte. Also ja, ich wage den Blick in die Glaskugel, aber zuerst mal schauen wir drauf, wie dieser Indikator eigentlich entstanden ist. Die historische Trefferquote, das sei nur an dieser Stelle gesagt, falls der ein oder andere jetzt so gedanklich ein bisschen abschweift und sagt, naja, also manche, wenn ich nur häufig genug Dartpfeile werfe, dann werde ich irgendwann auch mal das Bullseye treffen. Seit 1970 hat dieser Indikator alle Rezessionen in den USA solide und verlässlich vorhergesehen. Das ist eine historische Trefferquote, die sich durchaus sehen lassen kann. Es ist also eine Art Frühwarnsystem. Im Durchschnitt hat sie die Rezession etwa 4 bis 5 Monate vor dem offiziellen Beginn signalisiert, was es dann theoretisch den Entscheidungsträgern, wer auch immer das sein mag, aber am Ende des Tages sind wir in unserem Depot natürlich auch Entscheidungsträger, ermöglicht hat, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung, habe ich aus dem Artikel. Also, Die Entscheidungsträger, über die wir natürlich sprechen, das sind nicht andere Privatanleger, das sind ja auch nicht Fondsmanager, sondern das sind Notenbanker. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie die SAM-Rule kennen, was es derzeit schwierig macht, was aber auch nicht. Darüber gehe ich gleich noch ein. Die Einfachheit dieses Systems ist etwas, was man, ja, man fragt sich dann natürlich, okay, was steht dahinter? Und wie hat sie in der Vergangenheit überhaupt erst dazu geführt, dass sie diesen Status bekommen hat? Die Arbeitsmarktdaten in den USA, darauf, oh, da steht jemand an der Tür. Ich muss kurz Pause drücken. Das werdet ihr ja gleich nicht merken, wie kurz das ist. Hoffentlich nicht so lang. Nee, so lang war es nicht. Also, die SAM-Rule, oder sagen wir einfach mal SAM-Regel. Ich habe den Lesern gerade geschrieben, Claudia Sam, bitte mit ein bisschen ironischem Unterton. Das klingt nach Grundschullehrerin aus Bonn. Es ist aber eine amerikanische Ökonomin. Die SAM-Regel verwendet die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in den USA. Der Kern des Indikators ist die Veränderung der Arbeitslosenquote über einen bestimmten Zeitraum.
Now, the SAM rule, the idea of it is it looks at the national unemployment rate. That really tells us a lot about how the economy is doing. And in particular, for a recession indicator, we look for relatively small changes over time.
Genauer gesagt, vergleicht die SAM-Regel die aktuelle saisonbereinigte Arbeitslosenquote mit dem niedrigsten Wert der Arbeitslosenquote der letzten 12 Monate. Wenn die aktuelle Arbeitslosenquote mindestens 0,5 Prozentpunkte über dem niedrigsten Wert der letzten 12 Monate liegt, deutet dies auf den Beginn einer Rezession hin. Habe ich es gerade eben schon gesagt oder nicht? Es verrät uns nicht das Licht, sondern ich bin mir nicht ganz sicher. 0,43 ist der aktuelle Wert und wichtiger dabei ist natürlich die Entwicklung. In den letzten Monaten ist dieser Rezessionsindikator deutlich gestiegen. Das heißt, wir waren noch im Juni 2023 bei 0,07. Im Oktober 2023 waren wir bei 0,33. Im Mai bei 0,37 und jetzt sind wir bei 0,43. So nah sind wir den 0,5, die hier gefordert werden, um dann ein Ausschlagen dieses Rezessionsindikators zu initiieren. So nah sind wir dem lange nicht mehr gekommen. Die Datenbasis, die SAM-Rule verwendet, sind die monatlichen Daten zur saisonbereinigten Arbeitslosenquote. Das könnt ihr auch ganz leicht verfolgen. Die nächste Arbeitslosenquote, es ist immer der erste Freitag im Monat. 2. August wird wieder veröffentlicht. Deswegen ist Realtime eben etwas, was sich monatlich hier anpasst. Dann wieder am 6.9., am 4.10. und so weiter. Kommt also vom Bureau of Labor Statistics. Kann jeder nachsehen und die meisten, die sich mit Börse beschäftigen, werden das schon mal mitbekommen haben, wie und wann diese Arbeitslosendaten veröffentlicht werden und auch, dass der Aktienmarkt da in schöner Regelmäßigkeit drauf reagiert.
Nevertheless, this is another good, absolutely rock-solid labor report. There's not much to complain about here. Moreover, if you're a market player and you see those downward revisions of 111,000 over the past couple months, hey guys, that's Fed positive.
Well, so isn't this the perfect report for Jay Powell? So you've had inflation start to...
In den seltensten Fällen wohl, weil alle jetzt diese SAM-Regel im Hinterkopf haben, aber weil natürlich der Arbeitsmarkt jetzt auch gerade in diesem Moment für die Notenbanker in den USA ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den sie im Auge behalten, um zu entscheiden, wann senken wir die Zinsen und wann nicht. Für jeden Monat wird also der niedrigste Wert der Arbeitslosenquote der letzten 12 Monate bestimmt. Das ist der Wert, der als Referenzpunkt dient. Und die aktuelle Arbeitslosenquote wird mit diesem niedrigsten Wert verglichen. Nochmal, wenn dann die aktuelle Arbeitslosenquote mindestens 0,5% höher ist als der niedrigste Wert der letzten 12 Monate, dann wird das für den Beginn einer Rezession interpretiert. Und seien wir mal ganz ehrlich, auch wenn wir in den letzten Monaten gemerkt haben, weil in jeder Rede von Jerome Powell und auch den anderen aus dem Fed-Komitee ist es immer wieder der Arbeitsmarkt gewesen, über den hier gesprochen wurde.
The labor market has come into better balance with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone.
Es ist gar nicht so einfach vorherzusehen, was hier passiert. Das heißt also, es gibt regelmäßig einigermaßen große Abweichungen von dem, was als Schätzwert hier in den Raum gestellt wird. Aber dass tatsächlich allein der Blick auf den Arbeitsmarkt und die SAM-Regel macht nichts anderes, dass allein das diese Betrachtung in den letzten 25 Jahren geeignet war, um eine Rezession vorherzusehen, die dann 4 bis 5 Monate später stattfinden sollte. Im Schnitt, hier gibt es Abweichung, das finde ich also durchaus bemerkenswert. Dann kommen wir mal zur Aktualität, beziehungsweise zu der Einschätzung, wie sich das in das aktuelle Bild hier einfügen könnte. Wir haben natürlich mehrere Ansätze dafür, warum das überhaupt so ist und warum dann am Ende des Tages diese SAM-Rule zu fallenden Kursen führt. Das ist die Frage. Es geht erstmal nur um Rezession und Rezessionen führen eben nicht immer zu fallenden Kursen an der Börse. Ordnen wir das also in das aktuelle Geschehen ein. Gäbe es heute, wäre heute der Tag der Verkündung der Arbeitsmarktdaten in den USA. Und durch die Verkündung dieser Daten würde die SAM-Rule auf 0,5 oder darüber steigen. Und damit wäre dann sehr wahrscheinlich mit Blick auf die letzten 50 Jahre, dass in den nächsten 4 bis 5 Monaten eine Rezession am Aktienmarkt auftritt. Was würde dann passieren? Ich denke, keiner von uns muss Sorgen haben vor der Verkündung der Arbeitsmarktdaten am 2. August. Denn wenn jetzt Rezessionssorgen am Horizont auftauchten, dann spräche das dafür, dass die Fed schneller die Zinsen senken würde, als das derzeit erwartet wird. Und dementsprechend gehe ich eher davon aus, dass wir in diesem Fall neue Allzeithochs sehen. Also ist letztlich dieser Rezessionsindikator einer, den man komplett vergessen kann, weil die Börse reagiert ja sowieso nicht auf Rezession, weit gefehlt. Wir haben nämlich ein weiteres Phänomen, welches insbesondere in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und hier muss man sagen, ist die Historie noch nicht so lang, dass wir uns nur hinstellen könnten und behaupteten, das kann nicht anders kommen. Es ist aber ganz interessant zu erkennen, dass der Aktienmarkt sehr häufig in Erwartung sinkender Zinsen gestiegen ist, kam dann die erste Zinssenkung, waren in den letzten, seit der Jahrtausendwende in etwa, sind die Kurse im Anschluss gefallen. Ihr werdet also vermutlich leicht googeln können, sinkende Zinsen gleich steigende Aktienkurse. Und da wird es eine ganze Menge Artikel zu geben und die sind dann alle auch plausibel. Natürlich, das Finanzierungsumfeld verbessert sich, das Liquiditätsumfeld für viele Unternehmen, gerade aus dem Wachstumsbereich, wird entspannter und. Aber das ist ja nichts, was an dem Tag geschieht, an dem dann die Zinsen gesenkt werden. Sondern je näher wir diesem Termin kommen, im Moment rückt er ja immer ein bisschen weiter in die Ferne, aber das heißt natürlich auch, die Karotte vor dem Esel wird immer ein bisschen weiter weggehalten. Und was macht der Esel? Der Esel geht weiter vorwärts, weil er sagt, na, die Karotte werde ich schon noch kriegen. Und die Kurse steigen langsam weiter, immer mal ein neues Hoch jede Woche. Die Korrekturen fallen sehr flach aus. Ob es dieses Jahr überhaupt noch zu Zinssenkungen kommen wird, derzeit ist die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 50%. In dem Moment, wo dann die Zinsen gesenkt werden von der Fed, haben wir seit der Jahrtausendwende regelmäßig 1 bis 2 schwache Quartale gesehen. Nicht unbedingt einen Crash. Ich glaube, das ist schon klar geworden, hoffe ich zumindest bisher, dass dieser Rezessionsindikator kein Crash-Indikator ist. Warum ist das so? Warum fallen die Kurse in dem Moment, wo die Zinsen dann tatsächlich sinken? Die einfachste Erklärung dafür ist natürlich dieses Phänomen, welches insbesondere in der Finanzwelt ist, eines ist, was man wirklich immer wieder beachten muss. Das gilt auch für unternehmensspezifische Ereignisse wie Quartalszahlen, wie Verkündungen, wo es um neue Dienstleistungen, neue Projekte geht. Buy the rumor, sell the news. Es gibt eine ganze Menge Unsinn und es gibt so viele Börsenweisheiten, die ich zumindest aus meiner Praxis, die ich in den letzten 25 Jahren erleben durfte, gar nicht bestätigen kann. Aber buy the rumor, sell the news, täglich, wirklich tagtäglich findet man dafür Beispiele. Das heißt also, wenn die Erwartung einer Zinssenkung im Markt vorherrscht, und sagen wir ganz ehrlich, auch diejenigen, die Content erstellen, also Inhalte erstellen, sei es nun für Podcasts oder Videos oder sonst irgendwo, befassen sich jede Woche damit, wann kommt die nächste Zinssenkung. Langfristige Anleger müssen das übrigens gar nicht. Das sieht man sehr schön, aber lassen wir das heute mal außen vor. Wenn die Erwartung einer Zinssenkung im Markt vorherrscht, kaufen die Anleger vorher. Sie kaufen im Voraus Aktien in der Erwartung, dass die Kurse steigen werden. Und ein Punkt an dieser Stelle, der mir häufig viel zu kurz kommt, bei allem, was wir an Fundamentalen immer wieder unter die Lupe nehmen, dürfen wir nie vergessen, es ist immer ein Mensch, zumindest derzeit noch mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60%, der die Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung kann, salopp formuliert, sehr diskretionär sein, also stimmungsgetrieben. Warum sind 9 von 10 neuen Produkten, die aufgelegt werden am Markt, Momentum-Produkte? Momentum-Produkte sind ja völlig stupide. Natürlich, also wenn das vom Hedgefonds rausgegeben wird, dann ist klar, dann muss man 20% High Watermark bezahlen und sich an dieser stupiden, an dieser enorm cleveren Strategie dann beteiligen und das kostet natürlich auch. Aber Momentum-Strategie heißt einfach, du kaufst die Aktien, die besonders gut laufen. Das kannst du ganz einfach messen. Und 9 von 10 Werten werden überall identisch sein. Jedem sein Produkt. Aber das ist, simpler geht es gar nicht als mit Momentum-Strategien. Nichtsdestotrotz kaufen die Anleger trotzdem in der Erwartung, dass die Aktien weiter steigen. Und diese psychologische Komponente, die ist eine ganz, ganz wichtige. Und deswegen wäre es auch völlig egal, ob der Markt derzeit unterbewertet ist oder überbewertet ist. Diese Frage Unterbewertung oder Überbewertung, die stellt man sich sehr gerne bei einem langfristigen Investment in Einzelaktien. Man sollte sich aber nur ganz wenig Zeit dafür nehmen, sich die Frage zu stellen, ob der Markt jetzt gerade hoch oder niedrig bewertet ist. Weil die Antwort darauf letztlich keine Rückschlüsse oder nur sehr wenig Rückschlüsse darüber gibt, ob der Markt jetzt erstmal weiter steigt oder ob er dann in 24 Monaten mal fällt. Was habe ich von dieser Aussage und von diesen Gedanken? Was steigt, kann auch noch ganz lange weiter steigen, bevor es dann irgendwann fällt. So, buy the rumor, sell the news. Sobald die Zinssenkung dann tatsächlich eintritt, tja, haben die Anleger bereits ihre Positionen aufgebaut. Wer soll dann noch aufkaufen? Wer soll dann die Position wieder abkaufen? Und wenn man merkt, das tut gerade keiner, dann werden Gewinne realisiert, genau in diesem Moment. Es gibt natürlich auch noch einige Studien mehr. Wer Lust hat, der googelt die gerne und kann zum Beispiel sich anschauen, Monetary Policy and Stock Market Reactions, Meta, sagen die, ne? Muss ich mal gleich nachgucken. Analytic Framework von Yannis N. Kalianot. Griechische Namen sind sehr, sehr schön. Gar nicht so einfach auszusprechen. Ich mache es mal langsamer. Ioannis N. Kalianiotis. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Kalianiotis. Und Stefan Michael Papadomou. Aus dem Jahr 2004. Monetary Policy and Stock Market Reactions. Könnt ihr auch so googeln. Mann, Eriksen, du musst ja auch nicht jedes Mal irgendein Loch graben, in das du dann selber reinfällst. In dieser Studie geht es um die Reaktion der Aktienmärkte auf Änderungen der Geldpolitik, einschließlich Zinssenkungen. Und in der Studie finden die Autoren heraus, dass Märkte oft im Voraus auf erwartete Zinssenkungen reagieren, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führt, bevor die tatsächliche Ankündigung erfolgt. Eine weitere Studie. The Impact of Monetary Policy on Stock Prices, Evidence from the United States and Japan von Herrn Mishkin und Frau Wissing-Jorgensen aus dem Jahr 2007, ähnlicher Inhalt. Und dann, das sollte man kennen. Ach Quatsch, muss man nicht kennen, aber eventuell kennt man die Autoren. Stock Prices, News and Economic Fluctuations. Fluctuations oder Fluctuations? Meine Güte. Wisst ihr was? Dafür, dass ich mir hier mit meinen begrenzten lingualen Fähigkeiten ziehe ich hier aber auch ganz schön gern mal meine Hose runter. Also, wenn ihr sagt, dafür allein, dass er das macht, dass der Schwindel ausfliegt, dass er da fließend Englisch kann, dafür könnten wir ja mal den Podcast abonnieren. Okay, nehme ich. Von Ben S. Bernanke.
I'm going to argue that the breakdown of credit markets was basically the main reason for the 2007-2009 recession and for the very slow recovery that followed. Now, there were changes in the financial system between 1929 and 2007.
And Kenneth N. Kuttner aus dem Jahr 2005. Noch eine Studie, Stock Market Reaction to Federal Reserve Funds Rate Target Change von Jane E. Rush und John H. M. Kau aus dem Jahr 2010. Und wer sagt, wer soll sich dann alles merken? Man kann ja auch einfach kurz zurückspulen. Und noch eine Studie mehr. Ich habe offen gesagt, die von Bernanke habe ich gelesen, heißt, ich habe mir die Zusammenfassung durchgelesen. Zudem gibt es, glaube ich, auch ein Buch sogar. Und diese, The Impact of Monetary Policy on Stock Prices habe ich auch die Zusammenfassung gelesen. Eine noch, the stock market's reaction to unanticipated changes in the federal funds rate von Michael T. Kiley aus dem Jahr 2004. Das sind allesamt, das ist aber richtig untermauert heute, das sind allesamt Studien, die belegen, dass Kurse in Erwartung, Antizipation der Zinssenkungen erstmal steigen. Wenn die Zinssenkungen dann kommen, dass dann die Kurse erstmal 3 bis 6 Monate fallen. Fazit. Meines Erachtens spricht einiges dafür, dass wir, ich müsste die Meinung aber gegebenenfalls im August anpassen, dass wir in diesem Jahr noch einen Auslöser sehen. Dass wir also die SARM-Rule über 0,5% sehen und dementsprechend es zu einer Rezession kommen könnte. Wenn ich mir meinen eigenen Timeframe bastele, dann würde ich sagen, wir werden dementsprechend eine etwas lockerere Geldpolitik sehen. Das wiederum wird dazu führen, dass die Zinsen dann tatsächlich sinken. Ab wann? Ich denke, ab mit Beginn des neuen Jahres. Es fällt mir schwer zu glauben, obwohl ich eine bemerkenswerte Saisonalität in diesem Jahr sehe, die sehr gut zu den Präsidentschaftswahlkämpfen vergangener Jahrzehnte passt, dass wir nämlich einen vergleichsweise starken Juli erleben. Dementsprechend habe ich ja hier auch über Aktien gesprochen, die im Juli steigen könnten, in der Ausgabe vom Dienstag, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Dann vielleicht eine Beruhigung, gerne im Übrigen auch des Wetters hier in Norddeutschland. Und dann nimmt das Ganze nochmal Fahrt auf in den Präsidentschaftswahlkampf hinein und in der Folge, zumindest mit Blick auf die Saisonalitäten, steigen Aktien fast immer. Dann geht es ja erstmal darum, dass der Präsident wirklich gute Laune macht. Es soll sich ja auch gelohnt haben in den ersten 100 Tagen, dass die Leute den Eindruck haben, ich muss selber schmunzeln, wenn ich an die Präsidenten denke. Aber so oder so, es geht ja hier um die nicht um die gute Laune, sondern es geht um die Börse. Und da werden beide keinen großen Schaden anrichten. Ich werde sicherlich nochmal eine extra Folge machen. Wahrscheinlich wäre Trump ein Tick positiver für die Börse. Muss man einfach so stehen lassen, hat ja nichts mit allen anderen Themen zu tun, die ich wohl bekanntermaßen leicht kritisch sehe. Und dann wäre es natürlich ganz passend, wenn spätestens zum Jahresauftakt vielleicht die Zinsen tatsächlich sinken. Sollten wir dieses Jahr schon eine Zinssenkung sehen, dann betrachte ich das nicht unbedingt als Game Changer in dem Sinne, dass dann sofort die Kurse fallen müssen. Auch das passiert ja meist mit einem gewissen zeitlichen Versatz. Und dass wir dann vielleicht zu Beginn des Jahres 2025 eine Phase der Korrektur sehen, ja, weil diese Phase der Zinssenkungen eben wie hier mit vielen Studien hoffentlich belegt, erstmal dazu führt, dass die Kurse sich beruhigen. Dann allerdings bleibe ich aufgrund des übergeordneten Liquiditätszyklus für das gesamte Jahr 2025 zumindest mal bis in den Sommer hinein ziemlich bullish. Ich weiß, das war jetzt ein eher weiter Ausblick und derjenige, der seinen ETF-Sparplan hat, der wird wahrscheinlich schon vorher abgewunken haben und gesagt, was interessiert mich die Samenregel? Muss es auch nicht. Habe ich schon gesagt, für einen langfristigen Investor ist das nicht entscheidend, weil ich sicherlich noch mehr als eine Folge machen werde, aber auch schon einige gemacht habe, in der es darum ging, dass man langfristig den Faktor Timing möglichst rausnimmt aus seiner Anlage. Deswegen ist man ja diversifiziert. Investiert man aber überwiegend in Tech-Aktien und sagt, 25% Nvidia im Depot soll es schon sein, dann braucht man natürlich Timing. Soweit erstmal für heute. Herzlichen Dank für dein Reinhören hier in diesen Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nähmest, den Podcast zu abonnieren. Mach das, dann bekommst du auch eine Nachricht darüber, wann die neueste Folge hochgeladen wird. In diesem Fall sollte es der kommende Dienstag sein. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.